dann kommt am Ende weniger Energie raus und das könnte durchaus ein Faktor sein, warum Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Muskelschmerzen bei Bewegung, nachkörperliche Belastung, extreme Erschöpfung durchaus hier eine Rolle spielen können, weil die Mitochondrien nicht effizient arbeiten, sie kaputt sind oder die Anzahl reduziert ist.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Unser Körper braucht Energie. Und zwar auf Zellebene. Heißt konkret, jede einzelne Zelle in unserem Körper ist auf eine stabile Energieversorgung angewiesen, ja, um zu funktionieren, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Soweit die Theorie. In der Realität fühlen sich viele von uns müde. Man spürt so etwas wie Antriebslosigkeit, mentale Erschöpfung. Das sind so Begriffe, die einem im Alltag durchaus mal durch den Kopf gehen. Viele Menschen fühlen sich dauerhaft energielos, ohne dass dafür unbedingt eine klare Ursache erkennbar ist. Die Wahrheit ist, häufig beginnt der Energiemangel eben genau dort, wo wir ihn gar nicht sehen können, in unseren Zellen. Und deswegen wollen wir in dieser Health Nerds Folge genau dort hineinschauen, in unsere Zellen. Wir wollen dahin schauen, wo die Energie entsteht, in den sogenannten Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen. Und wir sprechen über spannende Mikronährstoffe, die dabei eine zentrale Rolle spielen, Q10 und PQQ. Was das genau ist, was sie können, wie sie beim Zellstoffwechsel arbeiten, welche Rolle sie da haben, das wollen wir uns alles genau anschauen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da und du hast einen Sack voller Wissen mitgebracht. Schön, dass du da bist. Hi Matthias.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Gleich mal der Check vorneweg. Wie ist dein Energielevel heute? Wie fühlst du dich?
Mein Energielevel ist sehr gut. Also Ich kann mich nicht beklagen.
Deine Kraftwerke arbeiten.
Meine Kraftwerke arbeiten und auch das habe ich erst kürzlich getestet. Also das scheint soweit alles ganz gut zu funktionieren. Also von daher, lass uns mal energetisch reinstarten.
Let's go. Also wir wollen natürlich gemeinsam mal schauen und Fakten vom Hype trennen. Deswegen direkt meine erste Frage. Versuch uns mal irgendwie als Laien das verständlich zu erklären. Wie lässt sich zelluläre Energie wissenschaftlich beschreiben? Was passiert da in unseren Zellen?
Starten wir damit, wenn wir über Energie sprechen, würden die meisten wahrscheinlich sagen, okay, nehme ich von außen auf. Ich nehme Energie über Nahrung zu mir und das ist auch absolut richtig, aber wir müssen verstehen, dass die Nahrungsbestandteile, woher sie auch immer stammen, ob aus Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, das brennbarer Stoff ist, der verbrannt werden muss, so kann man es wirklich beschreiben. Und dieser Verbrennungs- oder Energieumwandlungsprozess findet in unseren Zellen statt. Das heißt, wir nehmen Nahrung auf, die kommt in unseren Körper rein und unsere Zellen sind dann die Kraftwerke bzw. bestimmte Bestandteile, du hast sie eben schon genannt, Mitochondrien, also werden eben auch die Kraftwerke der Zellen genannt. Diese Mitochondrien sind letztendlich für die Produktion der Energiepakete, die wir dann auch nutzbar machen können, verantwortlich. Bedeutet, wir reden immer davon, dass unser Gehirn extrem viel Zucker benötigt. Das ist richtig als Brennstoff. Aber was nachher als Energie benötigt wird, ist immer der gleiche Energieträger und der nennt sich Adenosintriphosphat. Also, was ich sage ist, wir schmeißen oben etwas rein, wir verdauen das, wir nehmen die Nährstoffe auf, die kommen zu den Zellen und dann wird es umgewandelt und am Ende entsteht daraus Energie in Form von ATP, Adenosintriphosphat. Und dieser Prozess und was dazugehört und dass das gut funktioniert, ich glaube, darauf sollten wir im Detail schauen.
Super spannend. Und über dieses ATP haben wir schon mehrfach gesprochen, aber ich finde es gut, dass wir das heute auch nochmal in diesem Zusammenhang genauer erklären. Also nur nochmal ganz vereinfacht gesprochen. Der Mensch, betrachtet mal jetzt als biologische Maschine, braucht Treibstoff, Kraftstoff. Wir brauchen etwas, woraus unser Körper eben diese tatsächlich elektrische Energie gewinnt. Und das ist erst einmal vor allem natürlich die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Alles, was wir irgendwie in den Körper aufnehmen, wird verarbeitet und am Ende gelangt es eben in die Zellen und in den einzelnen Zellen, in jeder einzelnen Zelle, da entsteht quasi diese elektrische Energie, die alles möglich macht, von Herzschlag über Gehirnfunktion, über Muskelkontraktion. Das passiert also alles in jeder einzelnen Zelle.
Ja, und du nennst es elektrische Energie und ich versuche es immer so zu beschreiben, dass wir eigentlich etwas Chemisches haben, also eine Struktur, ob es jetzt, wie gesagt, ein Zuckermolekül ist, eine Fettsäure ist, eine Aminosäure, je nachdem, wo sie in den Energiestoffwechsel eingespeist wird, dann ist das erstmal etwas Chemisches. Und im Umbauprozess, haben wir freie Elektronen und Protonen. Da wird es plötzlich elektrisch. Und das ist aber relativ unkoordiniert, wenn die einfach nur plötzlich entstehen. Deswegen müssen die verpackt werden, gesammelt werden und am Ende zielgerichtet elektrisch umgewandelt werden, damit dann wieder etwas Chemisches entsteht, nämlich Adenosintriphosphat. Das ist ein Molekül aus dem Nukleotid Adenin, dem Zucker Ribose und drei Phosphatgruppen.
Wahnsinn. Also gigantisch, ob es jetzt der liebe Gott oder die Evolution oder wer auch immer war, wer sich das ausgedacht hat, ist also mehr als ein Genie. Wobei, ich muss auch euch Wissenschaftlern wirklich mal Tribut zollen, das überhaupt, sagen wir mal, zu analysieren, herauszufinden, wie das alles funktioniert mit Energiepaketen und Transport von Energiepaketen und so weiter. Also größten Respekt. Es ist für einen Außenstehenden wie mich, ich kann wirklich nur den Hut ziehen vor Leuten, die das nicht nur verstehen, sondern überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass es so funktionieren könnte und es dann eben auch so erforschen. Ja,
ja
so.
Ich nehme das mal kurz an der Stelle an, aber ich habe natürlich in der Erforschung überhaupt gar nichts damit zu tun. Auch ich habe das erstmal nur gelernt und natürlich super im Verständnis auch nochmal mit erweitert, um das jetzt auch anwendbar zu machen. Ja.
So, dann lass uns doch jetzt mal einsteigen, um noch mehr zu verstehen, was da im Körper eigentlich los ist und vor allem, warum, wie ich eingangs eben sagte, viele von uns sich na, zumindest temporär oder auch dauerhaft irgendwie nicht so richtig energiegeladen fühlen. Man geht so müde schon in den Tag hinein, man fühlt sich so schlapp. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, eigentlich wir haben noch nie in der Evolutionshistorie so viel Nahrung gehabt, so viel Energie zur Verfügung, die wir uns reinwerfen können in unseren Körper, wie eben jetzt. Und trotzdem fühlen wir uns eben so energielos. Was ist da der Grund für diese Schere, die so auseinandergeht, die eigentlich so kurios ist? Eigentlich müssten wir doch, wenn der Kühlschrank immer voll ist und wir den ganzen Tag essen können, wir müssten doch energiegeladen sein wie nie zuvor.
Müssten wir rein theoretisch, aber es führt uns zu dem Punkt, was man jetzt übergeordnet erstmal Stoffwechsel nennen kann. Es ist ja ein Stoffwechselprozess, ne? Von dem einen chemischen Substrat zu einem anderen chemischen Substrat. Das ist genau das, was wir als Teil unseres Stoffwechsels sehen und dann eben im zellulären Stoffwechsel im Kontext der Energiegewinnung. Natürlich gibt es verschiedene Ursachen für die Müdigkeit, Erschöpfung. Aber wenn wir es gezielt auf die Mitochondrien beziehen, dann sehen wir einige auch Erkrankungen oder Syndrome, wenn wir über auch chronische Erschöpfungssyndrome und ähnliches sprechen, dass die Mitochondrien nicht richtig und nicht effizient arbeiten können. Und das macht eigentlich einen Teil des Problems aus. Das heißt, du hast richtig gesagt, ich habe das sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt, wir haben eher eine Epidemie der Fettleibigkeit, also der Mehreinspeicherung von Energie, aber diese Energie wird nicht richtig freigegeben. Das hat natürlich verschiedene Ursachen, ob nun Schilddrüsenfunktion oder entzündliche Prozesse und vieles mehr. Aber anscheinend arbeiten die Zellen und vor allen Dingen die Mitochondrien nicht gut. Und das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Und weil ich gerade dieses Thema der chronischen Erschöpfung oder des chronischen Erschöpfungssyndroms angesprochen habe, da wissen wir spätestens seit der Pandemie, es war aber vorher genauso auch schon ein Thema, dass im Kontext, wenn wir über Long-Covid sprechen, was sehen eine sogenannte sekundäre Mitochondriopathie? Sekundär heißt im Vergleich zu primär, es ist nicht angeboren, und Mitochondriopathie heißt, die Mitochondrien sind krank. Die funktionieren nicht gut. Und je nachdem, in welchem Organ das passiert, jetzt muss man sich vorstellen, jede Zelle hat nicht nur ein einziges Mitochondrium, sondern kann viele hunderte, tausende Mitochondrien enthalten, um Energie zu produzieren, beispielsweise die Muskulatur. Und man spürt auch eine körperliche Erschöpfung. Die kann natürlich auch eine mentale Erschöpfung sein, also auch Konzentrationsprobleme, Abgeschlagenheit, all das kann definitiv ein Faktor sein, dass nicht ausreichend Energie produziert wird. Das heißt nicht, dass man gar keine Energie produziert, weil wir sind uns einig, wenn keine Energie mehr vorhanden wäre, könnten wir nicht leben. Aber es gibt verschiedene Energiegewinnungsprozesse und Möglichkeiten. Der effizienteste Teil findet aber logischerweise, und mit Effizienz meine ich chemisches Energiepaket von außen, Kohlenhydrate, kann in den Mitochondrien umgerechnet 36 ATP produzieren. Also ein Molekül Glucose, 36 ATP. Wenn die Mitochondrien wegfallen, sind es nur 2 ATP, die produziert werden können. Nur um mal eine Vorstellung davon zu haben. Und das funktioniert dann nur mit Kohlenhydrate bzw. mit Zucker, nicht aber mit Fettsäuren und Aminosäuren. Dafür brauche ich immer die Mitochondrien. Das heißt, wenn die Mitochondrien, die Dichte der Mitochondrien abnimmt, da können wir uns vorstellen, dass Bewegungsarmut eine Komponente davon ist. Oder Entzündung, eine Komponente ist, dass Zellen die Aktivität der Mitochondrien oder die Mitochondrien auch kaputt gehen. Und dann kommt am Ende weniger Energie raus. Und das könnte, wenn man es dann, wenn man wieder rauszoomt, von der Zelle wieder rauszoomt, auf den gesamten Organismus schaut, durchaus ein Faktor sein, warum Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Muskelschmerzen bei Bewegung, nachkörperliche Belastung, extreme Erschöpfung durchaus hier eine Rolle spielen können, weil die Mitochondrien nicht effizient arbeiten, sie kaputt sind oder die Anzahl reduziert ist.
Okay. Welche Rolle spielt dabei aber die Qualität der Nahrung, also das, was ich oben reinwerfe? Vielleicht kannst du da nochmal das Spotlight drauf geben.
Unbedingt, weil wenn wir es jetzt mal unabhängig von, es muss ja auch nicht unbedingt symptomseitig sein, und ich bin weder der Befürworter, dass man sagt, man muss eine Makronährstoffgruppe extrem stark bevorzugen. Ich bin eher der Ansicht, wir sollten die Ernährung so gestalten, dass sie für den individuellen Stoffwechsel gut funktionieren. Und da ist der Grundrahmen ist eine artgerechte Ernährung. Es soll nämlich nicht so klingen, dass ich jetzt sage, die Kohlenhydrate sind schlecht. Aber jetzt stellen wir uns Folgendes vor: Wenn meine Ernährung sehr Kohlenhydrat- und eiweißarm ist, dann ist der Körper es gewohnt, sehr viele Kohlenhydrate, sehr hohe Zuckermengen in der Blutbahn zu haben, und auch, die werden dann auch zu den Zellen transportiert, und der Körper lernt unter Umständen mit Zucker den schnell zu fermentieren, und es kommt ja immer wieder neue Energie nach, und das kann durchaus ein Faktor sein, dass eben andere Energieträger wie Fettsäuren und auch Aminosäuren nicht zur Energiegewinnung herangezogen werden. Das heißt, auf Ernährungsebene ist natürlich schon, wenn wir dann wieder rauszoomen, die Frage, wie ist meine Ernährung in den Makronährstoffgruppen aufgebaut? Und wenn sie sehr kohlenhydratreich ist, da will ich jetzt noch nicht unterscheiden, ob das intra- oder extrazelluläre Kohlenhydrate sind, aber wenn sie sehr kohlenhydratreich ist und wir häufige Mahlzeiten haben, dann wird der Organismus in der Energieproduktion, schläft der so ein bisschen ein, oder einschlafen ist, also er hat genügend Energie, also kommt ja immer wieder was an. Und was verloren geht, und den Begriff haben wir auch schon häufiger verwendet, ist die metabolische Flexibilität. Also auf andere Energieträger gut umschalten zu können. Und das kann sich situativ verändern bei, nochmal, in akuten Stressphasen, in akuten Belastungsphasen. Da wollen wir ja auch, dass schnelle Energie zur Verfügung gestellt wird. Also fährt der Kohlenhydratstoffwechsel hoch. Es wird mehr aus Zucker Energie gewonnen. Aber wir wollen das eben nicht dauerhaft und nicht in Ruhe. Und diese Flexibilität ist etwas, was durch Ernährung durchaus beeinflussbar ist. Und genauso sehen wir, also wenn wir die Zusammensetzung der Makronährstoffgruppe uns anschauen, sehr viel Kohlenhydrate, wenig Eiweiß, auch wenig Fette, dass wir schon wenig Energie zur Verfügung stellen, dann ist natürlich die Kaloriendichte, die Energiedichte ist auch eine entscheidende Rolle. Wenn sehr viel Energie ankommt, dann muss der Körper nicht flexibel reagieren, um Reserven aufzulösen. Und die Reserven, die gespeichert sind, sind typischerweise, die größere Menge ist Fett. So, dann könnte er aus den Reserven eigentlich etwas ziehen. Und das funktioniert dann sicherlich auch nicht so gut. Das heißt, Überernährung, hohe Energiedichte in den Mahlzeiten, sehr, sehr viel Kohlenhydrate, zu wenig Eiweiß, kann durchaus die Energieproduktion, den Stoffwechsel, den zellulären Stoffwechsel mit beeinflussen. Jetzt habe ich schon häufiger den Begriff reingeworfen, Entzündung und Stressbelastung, weil diese der andauernden Stressbelastung oder auch chronischen Entzündungssituationen, was nochmal erzeugen, viele, viele, viele freie Radikale. Und zu viele freie Radikale ist im Zellmilieu nicht optimal. Und dann funktionieren Mitochondrien auch nicht mehr so gut. Das ist etwas, was wir bei chronischen fortlaufenden Infektionen, also so ein Thema wie Long-Covid oder postvirale Erschöpfungssyndrome, die entstehen, dadurch bedingt sind, dass durch die virale Erkrankung der zelluläre Stoffwechsel beeinträchtigt ist, oxidativer Stress ansteigt und die Mitochondrien nicht mehr effizient arbeiten.
Spannend und natürlich sehr komplex. Und ich kann euch nur empfehlen, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, aber wir haben auch eine Folge gemacht über die metabolische Flexibilität unseres Körpers. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, wie wir unseren Körper auch wieder dazu bringen können, eben flexibler zu sein, schneller umzuschalten, Energie mal aus Fett zu gewinnen und mal verstärkt aus Kohlenhydraten, hört euch die Folge dazu unbedingt nochmal an. Jetzt, Matthias, wollen wir hier tiefer einsteigen. Ich habe es eingangs gesagt, es gibt zwei Mikronährstoffe, die eine zentrale Rolle dabei spielen, dass eben diese Mitochondrien wirklich gut funktionieren. Das ist einmal das Q-Enzym Q10 und ein Stoff namens PQQ. Klär uns auf, was ist ein Coenzym und was ist PQQ? Was machen diese beiden Stoffe?
Ja, Ich beantworte die Frage sofort. Ich will nur einen Satz vorwegschieben. Es gibt viele Mikronährstoffe, die für den Energiestoffwechsel entscheidend sind. Wenn wir über B-Vitamine sprechen, hat jedes einzelne B-Vitamin an unterschiedlichen Stellen des Energiegewinnungsprozesses wichtige Aufgaben. Es gibt andere Kofaktoren zur Energiegewinnung wie L-Carnitin beispielsweise. Und jetzt hast du zwei genannt, die sind insofern spannend. Und das eine Thema, deswegen müssen wir darauf einmal schauen, ist Coenzym Q10. Und die meisten, die das hören und noch nicht bei uns hier irgendwie mit unterwegs waren, würden wahrscheinlich sagen, ah ja, das kenne ich aus von Kosmetika. Da ist ganz häufig Coenzym Q10 enthalten. Und dieses Coenzym Q10 hat einen anderen Namen und der beschreibt es dann eigentlich vielleicht noch ein bisschen besser. Zwei Begriffe, die da häufiger genannt werden. Das eine ist Ubiquinon oder Ubiquinol. So, und Ubiqui lässt uns schon andeuten, dass es ubiquitär, also überall im Stoffwechsel, eine wichtige Rolle spielt. Und der zentrale Aspekt des Ubiquinols oder des Coenzym Q10s oder Ubiquinon, die Unterscheidung erkläre ich gerne gleich nochmal, ist in der Energiegewinnung in den Mitochondrien. So, das heißt, wenn ich vorher ganz viele andere Mikronährstoffe benötigt habe, wie die umgewandelt werden, bis nachher die Energiepaketchen in den Mitochondrien ankommen und für die Zellatmung, so nennt man das, also den eigentlichen, die Elektronentransportkette, dort wird dann die Energie, der Löwenanteil der Energieproduktion findet in dieser Atmungskette statt. Und diese Atmungskette ist abhängig von Coenzym Q10. Und jetzt stellt euch vor, ohne Coenzym Q10 keine Energiegewinnung. Und jetzt kommt der Vorteil, euer Körper produziert Coenzym Q10 selbst, eigenständig. Das heißt, Coenzym Q10 wird auch im zellulären Stoffwechsel, im Energiegewinnungsprozess, aus einer Vorstufe gebildet, die nennt sich Acetyl-CoA. Da ist auch schon ein Coenzym quasi mit in der Begrifflichkeit drin und hat einen ähnlichen Bildungsweg wie Cholesterin. Das ist auch ein Sterol, eine Substanz, die der Körper selbst produziert. Da können Hormone und Zellgewebe daraus gebildet werden. Und ein Abzweig ist Coenzym Q10. Und der Körper kann es rein theoretisch selbst produzieren. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass es ist immer schwierig im Podcast das so deutlich zu machen, aber zoomt mal in so ein Mitochondrium, stellt euch mal vor, geht an die Membran des Mitochondriums ran, also an die Wand quasi. Und hier werden jetzt Elektronen und Protonen transportiert, um ein Spannungsfeld aufzubauen, um das Elektrische wieder in etwas Chemisches, nämlich ATP, am Ende umzuwandeln. Und ohne Coenzym Q10 funktionieren diese einzelnen Abschnitte nicht. So, das heißt, simpel ausgesprochen, ohne Coenzym Q10 keine ATP-Produktion. Und deswegen ist es wichtig, ausreichend Coenzym Q10 zu produzieren. Und das kann eingeschränkt sein oder, wenn man natürlich es nochmal anders betrachtet, entweder die Synthese ist eingeschränkt oder wir haben eine andere Belastung, weil Coenzym Q10 hat noch eine andere Aufgabe. Es ist nämlich ein Antioxidant, ein körpereigenes Antioxidant. Es kann wiederum freie Radikalen fangen. Mhm. Und wenn die Synthese eingeschränkt ist, produziere ich weniger Energie und die Mitochondrien werden weniger Output liefern. Und mit weniger Output heißt dann am Ende auch weniger Verfügbarkeit in der Energie. Und je nachdem, welches Organ wir dann betrachten, kann es zur Einschränkung führen, weshalb dann eine eingeschränkte Funktion der Mitochondrien, sekundäre Mitochondriopathie, mit einem Mechanismus ist, den wir eigentlich bei allen chronischen Krankheitsbildern dann irgendwann sehen. Naheliegend ist so, okay, wenn die Energieproduktion in der Muskel nicht funktioniert, wird es wehtun, weil zu wenig Energie da ist. Oder ich kann es nicht gut bewegen. Ne? Aber das gilt genauso für andere Organe, Stoffwechselorgane, insbesondere das Herz spielt eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Und das ist die primäre Aufgabe von Coenzym Q10, die Energieproduktion, die Elektronenübertragung möglich zu machen. Und es ist ein essentieller Stoff dafür.
So, Matthias, bevor wir gleich zu dem zweiten Stoff, PQQ, kommen, lass uns nochmal ganz kurz bei Coenzym Q10 bleiben. Ich glaube, viele kennen das vor allem. Es gab eine Zeit lang eine Fernsehwerbung, habe ich noch gut vor Augen, wo Q10 als der neue Wunderstoff in Cremes für Hautglättung, weniger Falten und so weiter beworben wurde. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass das also auch ein Stoff ist, der in Nahrung drin ist und den wir also auch sozusagen nicht nur als Creme auftragen, sondern den wir essen können und den wir wahrscheinlich auch bestenfalls ständig zu uns nehmen. Gib uns mal einen Überblick. Wo ist Q10? In welchen Nahrungsmitteln ist es drin?
Also Coenzym Q10 kann ich in sowohl tierischen als auch pflanzlichen Lebensmitteln finden, wobei wir ganz klar sagen müssen, dass der Gehalt in tierischen Lebensmitteln deutlich höher ist. Ich hatte es gerade schon gesagt, es geht um Energieproduktion. Wir könnten uns jetzt vorstellen, da wo viel Energie benötigt wird, finden wir tendenziell auch mehr Coenzym Q10. Und wenn wir das beispielsweise auf Lebensmittel schauen, dann sind Innereien, insbesondere Herz und Leber, mit einem sehr hohen Gehalt, also circa zwischen 50 bis 100, 120 Milligramm pro 100 Gramm, habe ich einen hohen Gehalt an Coenzym Q10, besonders in Rinder- und Schweineherzen. Mhm. Da ist es sehr reichhaltig. Fettreicher Fisch hat auch eine gewisse Konzentration, aber jetzt Achtung, da nimmt das schon um den Faktor 10 ab, zwischen 5 bis 15 Milligramm.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn, interessant.
Rein die Fleischkonzentration, ob nun aus Geflügel, Rind, auch Schweinefleisch, zwischen 2 bis 6 Milligramm im Muskelfleisch. Also da, wo tendenziell auch natürlich tierische Zellen mehr Energie produzieren würden. Mhm. In Eigelb habe ich so zwischen 1 bis 3 Milligramm und in Milchprodukten auch so 1 bis 2 Milligramm pro 100 Gramm. Mhm. Und pflanzlich ist es vorhanden? In Nüssen, Pistazien, Walnüsse haben eine gewisse Menge, aber jetzt ähnlich wie in Fleisch dann vielleicht auch 2 bis 5 Milligramm. In Gemüse wird es dann deutlich weniger. Und natürlich geht es hier als ein Kofaktor, und wir müssen, es ist kein essentieller Stoff, den wir über die Nahrung aufnehmen. Also Coenzym Q10 ist essentiell für die Energieproduktion, aber nicht essentiell, dass er gegessen werden muss. Das nur zum Verständnis. Das heißt, da würde ich das drin finden. Und für die, die jetzt sagen, ich habe Innereien jetzt irgendwie nicht täglich auf meinem Speiseplan, heißt es nicht, dass man Q10 zuführen muss, weil wir es quasi selbst synthetisieren können. Nichtsdestotrotz, ein Mangel an Q10, beziehungsweise auch in Phasen, wo die Energieproduktion eingeschränkt ist, durch welchen Auslöser auch immer, chronische Entzündung oder ähnlichem, kann die zusätzliche Zufuhr durchaus eine gute Unterstützung dabei sein. Im Durchschnitt könnte man ungefähr sagen, in der Mischkost nimmt man vielleicht so zwischen 3 bis 6 Milligramm pro Tag über die Nahrung zu sich.
So, und die gute Nachricht, man kann das natürlich auch supplementieren. Lass uns da kurz mal einen Ausflug hinmachen. Wenn ich der Meinung bin, ich brauche vielleicht Q10, ich habe irgendwie chronischen Energiemangel, ich fühle mich schlapp, ich hatte vielleicht gerade oder habe gerade eine Infektion oder eine Entzündung im Körper. Worauf sollte ich achten, wenn ich Q10 supplementiere?
Ja, an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal eine Begrifflichkeit, die auch häufig auftaucht, nämlich Ubiquinon und Ubiquinol. Da haben wir auch schon mal zugesprochen. Und in dem Kontext muss man unterscheiden. Ubiquinon ist eigentlich die direkt verfügbare Form zur Energiegewinnung. Ja, es ist die oxidierte Form. Wir haben schon häufiger über Oxidation und Reduktion gesprochen, also Redox-Reaktion. Ubiquinon ist die oxidierte Form, das kann man sich einfach merken, und ist direkt in der Energieproduktion an dieser besagten Elektronentransportkette, an der Atmungskette genau mit verfügbar. Und Ubiquinol ist die reduzierte Form. Das heißt, es hat eine Wirksamkeit als Antioxidant. Und da es vom Körper selbst produziert wird, kann er das selbst auch resynthetisieren. Also das geht in einen Kreislauf rein. Und man kann also, wenn man sagt, ich will meinen Energiestoffwechsel unterstützen, beide Formen wunderbar dafür verwenden, wobei die Ubiquinol-Variante eher im Fokus der Antioxidation liegt und im nächsten Schritt erst zur Energiegewinnung, Ubiquinol direkt zur Energiegewinnung in den Mitochondrien. Und der entscheidende Punkt ist, wenn es selbst synthetisiert wird und ich führe das von außen zu, dann muss natürlich sichergestellt werden, dass es auch in den Körper reinkommt. Wir haben jetzt die Mengen besprochen, die in der Nahrung rein theoretisch vorhanden ist. Die Frage, wie gut kann es im Darm resorbiert werden, aufgenommen werden, und steht es dann meinen einzelnen Zellen zur Energiegewinnung auch wirklich zur Verfügung? Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass die Bioverfügbarkeit mit sichergestellt wird. Und dann kann es eine sinnvolle Ergänzung sein, Dosierungen in einem Bereich zwischen 50 und 100, vielleicht sogar mal 200 Milligramm zusätzlich zu ergänzen, um den Energiestoffwechsel mit zu unterstützen.
Und kleiner Abstecher auch noch zum Thema Qualität von solchen Supplements, Bioverfügbarkeit. Worauf sollte ich achten? Ist die Quelle des Q10s entscheidend? Gibt da noch ein paar Tipps.
Also den Fokus würde ich darauf legen, ob nun Ubiquinon oder Ubiquinol. Beides hat seine Berechtigung für den Energiestoffwechsel, und die direkte Unterstützung würde ich Ubiquinon eher bevorzugen. Da ist die Datenlage auch stabiler für. Und dann der wichtige Punkt, gibt es ein technologisches Verfahren, also es gibt Mikroverkapselungen und ähnliches, die es ermöglichen, dass diese fettlösliche Substanz, wir hatten gesagt, es entsteht irgendwo im Cholesterinstoffwechsel. Also das ist eine fettlösliche Substanz, damit sie auch gut aufgenommen werden kann. Und darauf würde ich achten, dass man schaut, okay, hier habe ich einen Rohstoff, der dementsprechend auch besser aufgenommen werden kann.
Super, Matthias. Und was mich noch interessiert, kann ich das irgendwie testen? Kann man zum Arzt gehen und sagen, können Sie bitte mal nachschauen, wie mein Q10-Haushalt aussieht? Ist das realistisch? Gibt es einen Test dafür?
Ja, man kann die Menge an Coenzym Q10 relativ simpel im Blut testen. Man kann es indirekt bestimmen über den Cholesterinstoffwechsel. Das heißt, wenn wir über Cholesterin sprechen, haben wir eher im Kopf, ja, zu hohes Cholesterin ist ein Problem. Das kann gegebenenfalls auch der Fall sein. Aber es gibt durchaus viele Menschen, die zu wenig Cholesterin selbst synthetisieren, also selbst zu wenig Cholesterin bilden, dann hätten die einen niedrigeren Gesamtcholesterinwert. Und in dem Falle könnte man indirekt darauf Rückschlüsse führen, dass auch der Coenzym Q10-Stoffwechsel hier negativ mit beeinflusst ist. Aber man kann auch einfach Q10 direkt bestimmen. Und dann ist es aber unabhängig davon, weil Supplementierung natürlich für viele so dieses Thema ist, okay, Nährstoff zu niedrig, Nährstoff reingeben. Man muss natürlich die Funktionalität mit berücksichtigen und die Datenlage mit berücksichtigen, die schon zeigt, dass die Gabe von Q10, auch wenn der Q10-Wert nicht separat bestimmt worden ist, die Funktionsweise, also gerade so bei Themen rund um Herzinsuffizienz ist das mal mit untersucht worden oder bei chronischer Erschöpfung, Müdigkeit, dass die Erschöpfungssymptome, Fatigue-Symptome bei der Supplementation von Q10 deutlich mit reduziert worden sind, auch wenn jetzt nicht vorher ein Q10-Mangel festgestellt worden ist. Beides ist möglich. Ich will damit nur sagen, dass die funktionelle Unterstützung, ne, weil das ist ja der Hintergedanke auch der Mikronährstofftherapie oder dem Einsatz, dass man quasi einen Mikronährstoff verwendet, um einen auch symptomatisch, also man geht in den Mechanismus rein, sagt, okay, mehr Q10 sorgt am Ende auch für eine bessere Energieproduktion, heißt, mehr Energie steht zur Verfügung und dann können Symptome, die wir dann feststellen, deutlich weniger werden.
Also heißt unterm Strich, ich muss es zwangsläufig gar nicht testen lassen, sondern ich kann es einfach nehmen, ich kann es ergänzen, vielleicht auch einfach mal ausprobieren, ob es bei mir eine Verbesserung herbeiführt. Wie lange muss ich denn dann supplementieren oder eine erhöhte Dosis Q10 zunehmen? Reicht das eine Woche oder einen Monat oder was sagst du?
Das kommt immer auf die Ausgangslage an und auch die Symptombeschreibung vielleicht. Also wenn wir in dem Kontext gerade rund um Erschöpfungsthemen und chronische Erschöpfungsthemen gehen, dann gibt es Untersuchungen, die das in einem Zeitraum von 12 Wochen untersucht haben und damit Ergebnisse festgestellt haben. Und der Hintergedanke ist natürlich, wenn sich parallel auch beispielsweise feststellen lässt, okay, mein Cholesterinstoffwechsel oder die Bildung meines körpereigenen Q10s ist eingeschränkt oder es wird anderweitig nochmal die Funktionsweise, auch das, lieber Felix, kann man testen, die Funktionsweise der Mitochondrien, also funktioniert diese Atmungskette, gibt es ein ganz spannendes Testverfahren zu, um herauszufinden, funktioniert das richtig oder ist das eingeschränkt? Habe ich den Hinweis darauf, dass meine Mitochondrien nicht gut funktionieren? Dann ist quasi in dem Zeitraum, in dem man, und das ist jetzt gleich auch der Schlüssel, wo wir drauf schauen müssen, weil wir wollen ja nicht nur Q10 hinzufügen, dann ist in dem Zeitraum, wo ich versuche, meine Mitochondrien zu regenerieren, das eine sinnvolle Ergänzungsphase. Aber das dauert unter Umständen auch nochmal etwas länger als 12 Wochen. Und es gibt eben Anwendungsgebiete, gerade von Coenzym Q10, rundum auch, wenn wir über Langlebigkeit sprechen. Ne? Anti-Aging, Longevity, so in diesen Begrifflichkeiten sehen wir den Einsatz von Coenzym Q10 gerne als eine begleitende, sehr spannende Komponente. Warum? Weil wir wissen, dass Alterungsprozesse am Ende auf zellulärer Ebene runtergebrochen, es verschiedene Mechanismen gibt. Eiweiße, die nicht mehr gut gebildet werden, Immunfunktion, die eingeschränkt ist, Zellen, die sich nicht mehr richtig teilen und alles in allem funktioniert irgendwas mit der Energieproduktion nicht. Deshalb ist natürlich alles in der Logik unterstützend, was den Energiestoffwechsel und die Energieproduktion, insbesondere den Mitochondrien, boosten kann, beziehungsweise mehr Energie-Output liefern könnte, damit die Zellen gut arbeiten können und Alterungsprozesse eher verlangsamt werden, also was das biologische Alter angeht.
Also Coenzym Q10 habe ich verstanden. Haken dran ist eine gute Sache. Sollte man durchaus auch mal probieren zu supplementieren, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen. Verändert sich was in meiner Wahrnehmung, in meiner Energiewahrnehmung? Fühle ich mich fitter? Fühle ich mich besser? Oder ist es vielleicht doch ein anderes Thema, was ich habe? So, ein zweiter Stoff, den ich eingangs auch schon genannt habe, ist PQQ. Ich habe rudimentär mich ein bisschen damit beschäftigt und weiß, es ist relativ neu entdeckt. Es ist ein Molekül, das zur Bildung neuer Mitochondrien anregen kann und auch bestehende Mitochondrien schützen kann. So, das musst du uns erklären. Also PQQ, wie heißt das ausgesprochen und was genau ist das für ein Molekül?
Okay, ich sage es einmal, ich sage auch immer PQQ, weil es heißt Pyrrolochinolinchinon. Und muss man nicht immer komplett ausführen und PQQ klingt dann relativ simpel. Und du hast es gesagt, es ist ein noch nicht so lang entdecktes Molekül. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Es wird nicht im Körper selbst synthetisiert. Es ist auch keine klassische Vitaminwirkung von PQQ. Aber der Körper kann es auf jeden Fall nicht selbst bilden. Es ist ein exogenes, also von außen zugeführtes Molekül. Und jetzt kommt der spannende Part eigentlich dazu. Wir haben erst dazu gesprochen, dass Coenzym Q10 der ubiquitäre vorkommende Part ist, um Energie in unseren Zellen zu produzieren. Haben wir verstanden? Ist relativ nachvollziehbar. Können wir zusätzlich ergänzen? Macht extrem viel Sinn. Die Datenlage ist sinnvoll, um diesen Einsatz mit fortzuführen. Und PQQ ist eine, also aus der biologischen Herkunft wird es synthetisiert in Bakterien in verschiedenen Pflanzen. Auch der Darm und das Mikrobiom, jetzt müssen wir wieder auf ein diverses Mikrobiom schauen, kann eine gewisse Menge an PQQ selbst produzieren. Aber ich finde es ansonsten in fermentierten Lebensmitteln, in grünem Tee, in Papaya, in Spinat, in Kiwi, in Paprika. Und, das ist natürlich auch wieder spannend, in einer relevanten Menge in Muttermilch auch. Ja, was quasi die frühe Entwicklung mit unterstützt. Und jetzt zu der Funktionsweise. Mitochondrien. Ich hatte es eben gesagt, nicht jede Zelle hat nur ein Mitochondrium. Das heißt, der Körper ist in der Lage, Mitochondrien zu bilden, je nachdem, welche Anforderung von außen kommt. Wir können uns das vorstellen. Wenn wir ein bestimmtes Training durchführen, so ein Ausdauertraining beispielsweise Laufen oder Fahrradfahren, dann muss unsere insbesondere Beinmuskulatur ausdauernd arbeiten. Also ein kontinuierlicher Reiz muss möglichst lange bei einem bestimmten Tempo erhalten werden. Das braucht eine kontinuierliche Energieproduktion. Was jetzt hier nicht hilfreich ist, dass explosiv irgendwie nur Energie zur Verfügung steht. Und die Muskulatur, und deswegen trainieren wir, wird lernen, dass der Gesamtorganismus, in dem Fall das zentrale Nervensystem, wirklich sich dazu entschieden hat, sich über einen längeren Zeitraum auf ein Fahrrad zu setzen. Halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Im Muskelstoffwechsel erzeugt das welchen Input? Je nachdem, kommt jetzt neue Energie nach? Also isst die Person währenddessen etwas oder muss ich mit Energiereserven zurechtkommen, die mir gerade zur Verfügung stehen? Der Körper, wenn wir dann über Regeneration sprechen, sprich nach der Belastung sich zu regenerieren, bis man die nächste Trainingseinheit durchführen kann, dann in diesem Zeitraum fängt der Körper an, neue Kraftwerke zu bilden. Wenn der Reiz passend ist, also im Ausdauerbereich beispielsweise.
Mhm, okay.
Und dafür braucht es einen Genabspielfaktor, man nennt das Transkriptionsfaktor. Das ist der Meister der Mitochondrien, man nennt ihn PGC1-Alpha. Und PGC1-Alpha aktiviert die Bildung neuer Mitochondrien. Mit dem passenden Reiz. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt, nämlich durch Training. Ausdauerndes Training. Wir stellen uns aber vor, wenn wir Hanteltraining machen, Krafttraining machen, sprich im Endeffekt ein Gewicht bewegen, nicht so häufig, aber ein hohes Gewicht, dann ist meine Energieanforderung eine andere. Das heißt, wenn ich unten jogge, also oder Rad fahre und oben den Oberkörper trainiere und Krafttraining betreibe, dann müssen die Muskelzellen im Oberkörper, an der Brust, an den Armen, müssen explosiver unter Umständen arbeiten. Die brauchen aber jetzt nicht so viel Energie in dem Moment. Das heißt, die Mitochondriendichte wird niedriger sein. Das ist der Effekt von Training. So, und dieses PGC1-Alpha, das ist für mich so der biochemische Prozess, der Transkriptionsfaktor, den wir eigentlich immer ansteuern wollen und aktivieren wollen. Weil wir wollen, dass neue Mitochondrien bei ganz vielen Menschen erstmal neu gebildet werden. Natürlich bei Athleten, die bestimmte Sportarten durchführen, Schnellkrafttraining, schwere Lasten bewegen müssen und ähnliches, dann vielleicht nicht unbedingt. Aber für die meisten Menschen wäre es hilfreich, eine höhere Dichte an Mitochondrien zu haben. Und der spannende Teil ist, wir reden jetzt viel über Muskulatur, aber das bezieht sich logischerweise auch auf andere Zellen. Alle Zellen haben eine hohe Dichte an Mitochondrien, außer eine Zellart. Hast du eine Vorstellung, welche Zellen keine Mitochondrien enthalten?
Oh, also kann ich jetzt nur ins Blaue tippen. Vielleicht sind es, ich sag mal, sowas wie unsere Stammzellen, weil ich weiß, wir haben ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass die sich eben nicht so leicht vermehren lassen oder reproduzieren lassen. Das sind halt sehr besondere Zellen, vielleicht die Stammzellen.
Schöner Gedankengang, finde ich eine gute Wahl. Aber es
falsch.
Sind Blutzellen. Blutzellen. Und zwar rote Blutkörperchen.
Aha.
Jeder hat schon mal so in so einem Buch oder vielleicht online, manche lesen ja noch Bücher, in so einem Buch schon mal so die Form eines Erythrozyten, eines roten Blutkörperchens gesehen.
Wie so ein Plätzchen,
so eingedellt. So
ja.
Genau. Und der Grund ist, sie haben keinen Zellkern und keine Mitochondrien. Deswegen leben sie nur 120 Tage und werden dann wieder abgebaut. So, aber sonst finden wir in allen Zellen Mitochondrien und je nach Aktivität auch eine hohe Dichte. Und beim Muskel macht es nochmal besonders, dann wird es anschaulicher, habe ich zumindest in meinem Kopf das Gefühl, je nach Belastungsart ist es notwendiger oder weniger notwendig, Mitochondrien zu haben. Aber die Mitochondriogenese, also die Neubildung anzusteuern, das ist der entscheidende Punkt und das funktioniert über PGC1-Alpha. Jetzt habe ich lange ausgeholt, um jetzt wieder PQQ ins Spiel zu bringen. Weil PQQ ist einer der Aktivatoren für PGC1-Alpha. Ich führe das von außen zu, eine Substanz, die ich über fermentierte, insbesondere Lebensmittel, Bakterien und ähnliches, auch im Darm in geringen Mengen produzieren kann. Und es ist einer der Aktivatoren für PGC1-Alpha, also Neubildung von Mitochondrien. Und es hat eine antioxidative Eigenschaft, also reguliert nochmal dieses Redox-System, also Oxidation, Reduktion. Und ist damit ein spannender Faktor, wenn wir darüber sprechen, dass Menschen mit chronisch, also anhaltender, nicht einen Tag oder zwei, sondern Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre mit Erschöpfungsthemen zu tun haben. Und diese Kombination Coenzym Q10 gepaart mit PQQ erzeugt nicht nur eine bessere Energieproduktion logischerweise in dem Moment, also mit den vorhandenen Mitochondrien, sondern regt quasi auch die Neubildung von Mitochondrien an. Und das kann natürlich der initiale Zünder sein, aber wir sollten natürlich viele andere Dinge tun, die Mitochondrien-Neubildung ebenfalls mit anregen. Ich nehme nochmal eine andere Substanz mit dazu. Resveratrol beispielsweise ist ein Aktivator für PGC1-Alpha, für die Bildung neuer Mitochondrien. Ernährungsseitig, stellt euch das immer so vor, es ist wie ein Training für den Körper. Der Körper, die Körperzellen erkennen, da kommt weniger Energie an, also muss ich effizienter mit der wenigen Energie umgehen. Intermittierendes Fasten unterstützt die Bildung neuer Mitochondrien. Bewegung, ausdauernde Bewegung oder auch so in so einem Schwellentrainingsbereich, also wo man fast schon zu viel Laktat produziert. Dieser Bereich ist hilfreich, dass Mitochondrien kaputt gehen und neu gebildet werden können. Und das in der Kombination, das was häufig bei chronischer Erschöpfung erstmal noch gar nicht möglich ist, aber dann ist der Initiator mit PQQ ein möglicher sinnvoller Einstieg, um den Energiehaushalt und die Mitochondrienbildung mit zu unterstützen. Und ich baue die anderen Komponenten mit dazu ein. Und das an der Stelle noch mit zu erwähnen, man sollte jetzt nicht Substanzen mit einfügen, die diesen Prozess durch das Training mit hemmen würden. Und eine Substanz, die dieses PGC1-Alpha hemmt, ist Vitamin C.
Mhm.
Und das macht für viele immer so, aber Vitamin C ist doch so gut und
ja,
ist doch ein Antioxidant und es ist hilfreich. Und bei Vitamin C sehen wir, es geht am Ende des Tages um die Dosierung. Also da geht es nicht um geringere Dosierungen oder diese Tagesdosierung um 200 Milligramm rund drumherum, sondern sowas wie 500 oder 1000 Milligramm und bis zu 3 Gramm hoch. Die sind dann eher kontraproduktiv. Höhere Dosierung wiederum haben einen ganz anderen Effekt. Die klammere ich jetzt mal aus. Aber wenn wir viel direkte Antioxidantien hinzufügen, also ich bespreche das häufiger mit Sportlerinnen und Sportlern, wenn ich nach dem Training unmittelbar eine hohe Menge an Antioxidantien, und zwar direkten Antioxidantien, wie beispielsweise Vitamin C zu mir nehme, dann hemme ich meinen oxidativen Prozess, den ich durch das Training erzeugt habe. Verstehst du? Also die körperliche Aktivität wird auch freie Radikale bilden. Das wollen wir haben, weil die freien Radikale durch das Training auch ein Aktivator sind, dass neue Mitochondrien gebildet werden können. Hemme ich die freien Radikale bzw. reduziere sie durch zu viel Vitamin C, wird auch der Regenerationsprozess mitgestoppt. Und von daher ist Vitamin C nach so Trainingsbelastung, das gebe ich immer mal wieder mit, nicht geeignet, lieber dann so indirekte Antioxidantien, also sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, Kurkumin, super gut geeignet, weil sie quasi das körpereigene System unterstützen in der Antioxidantienproduktion. Q10 ist in dem Kontext auch eine sinnvolle Ergänzung, insbesondere die Ubiquinon-Variante. dann kann der Körper das selbst ausgleichen. So, und das heißt, wir haben auf der einen Seite Faktoren, die die Neubildung unterstützen und da reiht sich PKQ mit ein. Und wir haben auf der anderen Seite Dinge, die es hemmen können. Und dazu zählen direkte Antioxidantien, unter anderem Vitamin C.
Wow. Also, Matthias, wir machen mal hier an dieser Stelle einen Punkt. Es ist ein unglaublich spannendes Thema und ich bin sicher, wir haben viele Aha-Momente heute ausgelöst in unserer Community. Bei mir auf jeden Fall hast du das geschafft. Ich habe einiges wirklich neu jetzt überhaupt verstanden. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, ganz einfach. Wir haben viel gelernt heute. Also, Energie entsteht nicht einfach so durch Schlaf oder durch unsere Nahrung, sondern sie entsteht tief in unseren Zellen in einem hochkomplexen Prozess eben in diesen Mitochondrien. So, und genau dort können das Q-Enzym Q10 und PQQ, du hast es gerade beschrieben, was es genau ist, ansetzen. Sie unterstützen also unsere Mitochondrien, helfen bei der Energieproduktion und schützen eben auch die bestehenden Mitochondrien vor oxidativem Stress. So, für wen ist das interessant? Also, bei chronischer Müdigkeit, bei altersbedingtem Leistungsabfall, und den spüre ich mit Mitte 40 auch schon, sehr deutlich. Oder eben auch in Phasen erhöhter Belastung kann es sinnvoll sein, den Körper gezielt mit diesen Mikronährstoffen zu unterstützen. Und nicht nur das, Matthias hat es kurz angerissen, Studien zeigen, dass Q10 und PQQ auch im Bereich Longevity, also der gesunden Lebensverlängerung, eine immer größere Rolle spielen. Denn ja, wer die Mitochondrien schützt, der schützt auch die Zellgesundheit und reduziert eben damit auch das biologische Altern. So, Matthias, ich bin sicher, es gibt noch viele Fragen und viele Themen, die wir dazu besprechen können. Und das wollen wir auch gerne machen mit unserer Community zusammen. Heute in einer Woche gibt's die Health Nerds Sprechstunde zu genau diesem Thema. Eure Fragen könnt ihr uns schicken, ganz einfach, per E-Mail podcast@artgerecht.com. Ihr könnt uns schreiben über Instagram oder Facebook, einfach eine Direct Message über den Kanal von Artgerecht senden. Oder ganz einfach, hier direkt, wenn ihr uns über Spotify hört, unter die Folge von eurem Smartphone könnt ihr direkt einen Kommentar und damit auch eure Frage dalassen. Heute in einer Woche werden wir eure Fragen beantworten und ich bin sicher, auch da werden wir wieder eine ganze Menge lernen. Matthias, herzlichen Dank und Leute, euch eine energiegeladene, schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.